Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Nach der ersten Niederlage.
Moin Niklas.
Seit langem völlig ausgezehrt.
Moin Niklas.
Von 3 Gegentoren gegen Kaiserslautern. Die Holstein-Last drückt.
Ja, 598 Minuten war die Kiste sauber.
Ja.
Nun hat es dann 3-mal eingeschlagen.
Und 0 Punkte im Aufstiegskampf.
Nach 6 Siegen in Folgen zuvor und einem Unentschieden, also 7 Spiele ohne Niederlage.
So ist es.
So ist das Fußballleben.
So ist es. Macht für Holstein den heutigen Feiertag dann mehr zum Tag der Arbeit als zum Feiertag.
Na, ist ja noch ein bisschen, ist ja der ganz große Frust ist ja ein bisschen abgemildert worden durch das Abend, also es war ja Samstag gegen Kaiserslautern die 1:3 Niederlage. Dann abends gab es ja aus Kieler Sicht erfreulicherweise dann das 1:1 von Düsseldorf auf Schalke. Also sind es weiter 5 Punkte Vorsprung. Aber wir haben es oft genug betont, jetzt kommt es in der Crunch-Time dazu, es passieren absonderliche Dinge, ich kann es immer nur wieder sagen an den letzten Spieltagen, man glaubt das alles nicht und wer sich jetzt immer noch komfortabel und in sicheren Aufstiegsgefilden wähnt, der sollte sich lieber ein bisschen wärmere Klamotten einpacken, obwohl es jetzt ja draußen endlich Frühling wird, weil das kann auch ein bisschen bibbern und zittern geben.
Auf jeden Fall, ja. Ich fand, es erinnerte so von der Ausgangslage ein bisschen, vom Spiel her, vom was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Ich fühlte mich sehr erinnert ans erste Rückrundenspiel gegen Eintracht Braunschweig. Da als Herbstmeister ging man damals da rein, dann auch zu Hause verloren, irgendwie auch im Spiel so ein bisschen dasselbe. Einfach die PS nicht auf dem Rasen gekriegt, gegen eine sehr kompakt gut verteidigende Mannschaft. Am Ende mit 0 Punkten. Und damals war es auch so, Braunschweig hat verdient gewonnen in Kiel, genau wie Kaiserslautern jetzt verdient gewonnen hat. Ne? Die haben ein gutes Spiel gemacht, haben ihre Chancen eiskalt genutzt, die sie hatten. Wir haben es angesprochen vorher, Daniel Hanslick trifft einfach
das war
immer
sowieso klar.
Gegen Holstein. Also die Gegentorwette war nicht zu halten.
Nee, da wurde auch bei OZ gar nicht angenommen.
Und dann steht es am Ende 1:3.
Ja. Ich sag mal so, verdient hat Kaiserslautern deshalb gewonnen, weil sie sehr viel PS und, wie du es gesagt hast, und Leidenschaft auf den Rasen gebracht haben, weil sie einfach effektiv waren. Wenn man das völlig wertneutral betrachtet, war die erste Halbzeit in Bezug auf das, was in den Vorwochen stattgefunden hat, war die erste Halbzeit unterdurchschnittlich von Holstein. Die zweite Halbzeit war dann völlig okay. Da waren auch genügend Torchancen. Es ist dann an manchen Tagen halt so, dass auch das nötige Spielglück fehlt. Und in diesem Fall war dann der Partycrasher, der gegnerische Keeper auch mehrfach, Julian ja. Kral, mit wirklich tollen Paraden und einer super Ausstrahlung. Also das gibt dann halt Tage. Ich will das jetzt nicht irgendwie schönreden, die Niederlage. Aber es gibt auch wirklich Gründe dafür. Ein weiterer Grund ist natürlich, es hat sich die alte Weisheit wieder bestätigt, den Wert eines Spielers stellt man dann häufig fest, wenn er gar nicht mitspielt. Und das war in diesem Fall Luis Holtby wegen Sperre. Ich glaube, unter seiner Regie wäre vieles gerade in der ersten Halbzeit doch besser gelaufen, was Tempo und Präzision und so weiter anbelangt. Und damit meine ich nicht nur Speed komplett, sondern auch mal was rausnehmen, hintenrum spielen und so weiter und dann den entsprechenden Blick haben in Verbindung mit Kapitän Philipp Sander. Der hat eben halt gefehlt und nun kamen viele Dinge zusammen. Brauchen wir ja nicht alles wieder aufzuzählen. In der zweiten, dadurch, dass dann Timo Becker nach 29 Minuten, Steven Skripski und Sander zur Halbzeit auch noch das Feld verlassen mussten, respektive in der Kabine geblieben sind. Das hat natürlich die die Qualität in der Spitze nicht unbedingt angehoben, um das mal moderat zu formulieren. Man muss sich das auch mal reinziehen. Da waren dann in der zweiten Halbzeit haben gefehlt Colin Kleine-Bekel, Finn Porat, Louis Holtby, Steven Skripski, Philipp Sander und Timo Becker. Das ist schon, also mein lieber Scholli.
Ja,
und trotzdem war die zweite Halbzeit besser als die erste.
Absolut. Es war ja jetzt auch keine Katastrophe, ne?
Aber
du merkst halt einfach, dass dann auch diese viel beschworene Kaderbreite und auch Qualität in der Breite, die ja da ist, dass die aber irgendwo dann auch Grenzen hat. Wenn dir halt 5, 6 Leute wegbrechen und das auch noch mitten im Spiel, das kommt ja auch noch dazu, dann ist das am Ende einfach nicht mehr 1:1 zu ersetzen. Also man hat es auch, ich fand zum Beispiel, Nikolai Remberg hat ein gutes Spiel gemacht, hat auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr viel Spielmacheraufgaben übernommen, wirklich so dieser Box-to-Box-Player gewesen, der hinten abgeräumt hat, kompromisslos, wie man es kennt, aber eben auch nach vorne mal eröffnet hat, hat ein gutes Spiel gemacht. Lasse Rosenboom hat nach anfangs 5, 6, 7 Minuten auch ein gutes Spiel gemacht, war auch in Ordnung, ne? Aber es ist kein Timo Becker in Bestform und Nikolai Remberg ist kein Louis Holtby in Bestform und das hat man dann am Ende des Tages in dieser Häufung einfach gesehen. Ne?
Das sind nur ein paar Prozente, die dann einen Unterschied machen, aber die Erfahrung und das Know-how auf diesen Positionen von den Spielern, die du eben angesprochen hast, die ist dann in dieser Größenordnung nicht mehr zu verkraften, weil es fehlen dann überall Eckpfeiler.
Ja.
Wenn es jetzt nur die Offensive nur in An- und Abführungszeichen wäre, könnte man sagen, okay, haben wir zu Beginn der Rückrunde haben wir das ja erlebt, dass vorne die Stürmer ausgegangen sind aus Verletzungen, Krankheitsgründen. Aber wenn jetzt auf diesen strategischen Positionen wie Taktgeber, Antreiber, offensiver Rechtsverteidiger mit 6 Toren, Timo Becker, wenn da alles wegbricht, das ist schon eine harte Nuss und da hätten andere Clubs sicherlich auch schwer dran zu knabbern gehabt.
Und das glaube ich vor allen Dingen diese zentrale Achse dann mit Holtby als Impulsgeber sozusagen, Skripski vorne drin, der dann ja auch die starken antizipierenden Tiefenläufe macht und das dann gegen diese kompakt und massiert stehende Verteidigung. Das war dann einfach nicht gut genug, was Holstein in dem Moment dann gezeigt hat.
Wir haben nicht die richtigen Lösungen gehabt und in den Situationen, wo sie dann mal einen Kombinationsansatz hatten und dann auch gefährlich wurden, dann nochmal, da war der Keeper dann des ersten FC Kaiserslautern noch zur Stelle und das in wirklich toller Manier, das muss man sagen. Die gute Nachricht ist natürlich jetzt vor dem Spiel in Wiesbaden, was ansteht, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit, man muss ja immer vorsichtig sein, aber die Adduktorenbeschwerden von Timo Becker so weit abgeklungen sind, dass er wahrscheinlich mitspielen kann. Gleiches gilt wie für Philipp Sander, unseren Capitano, der am Dienstag schon wieder das komplette Trainingsprogramm mitgemacht hat. Der hatte muskuläre Probleme hinterer Oberschenkel. Es gibt so einen englischen Ausdruck.
Hamstring.
Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.
Wenn man die Football-Übertragung auf diversen Kanälen verfolgt, dann kriegt man das ständig um die Ohren geschleudert.
Ja, siehste, muss ich wohl mal reinschnuppern irgendwo. Aber zu meiner Zeit gab es auch keine Adduktoren, da waren alles Leistenzerrung. Ja.
Solange es keine Leistungszerrung ist,
alles gut. Ja, die gab es dann auch manchmal. Aber überhaupt, also eins muss man ja klar sagen. Wir sind ja mit unserem Podcast bekanntlich innovativ, investigativ und überhaupt, ne?
Überhaupt.
Und unsere wissenschaftliche Recherche, ne, begünstigt, muss ich allerdings, wir wollen es ja nicht mit fremden Federn schmücken, aber begünstigt durch einen kleinen WhatsApp-Hinweis eines geneigten Zuhörers aus Dänischen Hagen, der früher hier mal freier Mitarbeiter war, ne, grüß Gott, Hartwig, da muss man natürlich sagen, diese Niederlage war kaum zu vermeiden. Es ist das Funkelphänomen. Das Funkelphänomen. Nun haben natürlich alle Berichterstatter, ne, meine Person eingeschlossen, sich natürlich wunderbar dran erinnert, in der Aufstiegssaison 2017 hier das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel an der Seitenlinie 2:2. Dann unvergessen natürlich das Relegationsrückspiel gegen den ersten FC Köln 1:5. Und jetzt mit dem ersten FC Kaiserslautern als 70-jähriger Chefcoach 1:3. Aber wenn es das nur wäre, ne? Wenn es das nur wäre. Schon das zweite Spiel als Profitrainer, damals mit Uerdingen, hat Friedhelm Funkel hier gewonnen. Nämlich 1991 mit 2:1 mit Uerdingen im Pokal.
Ja.
So, Wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man die Punkte auch per Post gleich in den Fall schicken können. Da ging ja nichts. Da war ja gar nichts möglich.
Ja, es ist ein Fuchs, der Funkel. Der Funkel ist ein Fuchs.
Ja, wahrscheinlich.
Man muss ihn mal wirklich zugutehalten. Kaiserslautern hatte ja große Schwierigkeiten und er wurde ja auch in der letzten Zeit eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung angesehen. Aber er hat seine Mannschaft in Kiel hervorragend eingestellt und aufgestellt.
Ja, und verließ den Platz, also beim Betreten der Katakomben rutschte ihm dann auch der Satz aus dem Mund raus. Ich glaube, das wird mein Lieblingsstadion. In der Pressekonferenz hat er dann ja nochmal nachgelegt, eine Ode an Kiel und an den Verein quasi, es fehlte nur noch so eine kleine Harfe an der Seite, dann wäre es perfekt gewesen, wie toll jetzt Kiel eine schöne Stadt ist und wie klasse der Verein ist und dass er sich nicht davon abbringen lässt, dass Holstein Kiel in dieser Saison endlich aufsteigt, weil sie eine überragende Saison spielen und weil sie es eigentlich verdient haben. Also da, wer wollte denn da Friedhelm Funkel widersprechen, ne?
Ja.
Also ich wüsste es nicht.
Ich frage mich nur gerade, für oder gegen wen das spricht, dass das Holsteinstadion zum Lieblingsstadion wird, so ganz generell.
Ja, das ist für Gästetrainer ja eher selten.
Ja, ich weiß auch nicht.
Ja, ja. Nein, also das Phänomen Funkel.
Okay.
Brauchen wir uns gar nicht weiter zu unterhalten. Alles, was nicht lief, hatte Gründe. Und die lagen sicherlich nicht auf Kieler Seite.
Ja. Und das sagen wir auch jetzt nicht nur, weil wir schon genau wissen, wie es gewesen ist.
Naja, natürlich.
Das hätten wir auch, haben wir vorher ja schon quasi. Ja. Also.
Ja, also wenn Holstein gewonnen hätte, wäre ja irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen.
Absolut.
Ja. Und so muss man es auch sehen. Das ist eine Niederlage, ne?
Ja.
Nochmal, 6 Siegen ohne Gegentor am Stück. 7-mal ungeschlagen. Wenn ich dann jetzt in verschiedenen Foren oder auch sonst irgendwo höre, von Leuten lese, Holstein ist nicht aufstiegsreif und so. Ich, also wirklich ganz ehrlich, da frage ich mich manchmal, was ist denn da schiefgelaufen irgendwo, ne? Wer ist denn aufstiegsreif? St. Pauli? Vor Spieltag 28, 29, 2 Niederlagen am Stück zu Hause, 3-4 gegen Elversberg. Fortuna Düsseldorf, jetzt 1-1 auf Schalke. Aber auch jetzt 6 Siege am Stück davor gehabt, aber mit Hängen und Gewürge. In der Schlussminute noch ein Elfmeter für Schalke durch den VR aberkannt worden, was korrekt war nach meinem Ermessen, aber immerhin.
Vielleicht sicher auch erst zum Sieg gearbeitet, das war ja auch kein Glanz,
genau,
kein Glanzstück.
Genau, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich meinen diese Menschen denn den HSV, ne?
Ja.
Ich muss es so sagen, ein Existenzkampf um den Klassenerhalt, das ist natürlich etwas, was sich niemand wünscht, weil da geht es ja nicht nur um den Abstieg aus einer Liga, sondern im Profifußball bedeutet das auch Abschied von einigen Angestellten auf der Geschäftsstelle und so weiter und so weiter. Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran, weil die Kosten geringer gehalten werden müssen als davor und so weiter und so weiter. Der HSV liegt aber vor einer Horrorvision. Also da möchte ich auch nicht mittauschen. Dass in deinem Stadion, ne, der in An- und Abführungszeichen verhasste, also ist jetzt nur auf sportliche Ebene bezogen irgendwo, Stadtrivale Stadtmeister werden und dann als Stadtmeister aufsteigen kann. Ich glaube, das ist diese Furcht steckt jedem geneigten HSV-Anhänger vom Scheitel bis zur Sohle im Körper.
Ja, das stimmt.
Das ist auch nicht schön.
Nee,
das ist auch nicht schön.
Nee, das ist wirklich nicht schön. Aber das ist ja auch das, was wir schon ja nicht nur diese Saison, sondern ja auch seit Jahren eigentlich sagen, dass halt diese Drucksituation hier ja gar nicht so richtig da ist. Also man merkt das auch immer noch, also ich lese das ja auch, man guckt ja auch mal Facebook, Instagram und sonst was, die Kommentarspalten mal durch aus Interesse. 90% der Kommentare von den Leuten, die Holstein regelmäßig verfolgen, sind tatsächlich Ball flach halten, ne? Immer in Ruhe von Spiel zu Spiel. Ob es jetzt ein Sieg ist, der 6. in Folge ohne Gegentor, ob es jetzt die Niederlage ist, es ist immer so, wir gucken und alles gut und nächstes Spiel und wie sieht's aus und so weiter und so weiter. Ganz entspannt, so entspannt wie ja auch Marcel Rapp zum Beispiel nach dem Spiel war oder sich zumindest gegeben hat. Und das
würde ich auch eher so sagen.
Weiß man
wollen.
Nicht so genau. Also da wird natürlich auch eine Diskrepanz sein in dem, wie man dieses Spiel nach außen verkauft und wie man es dann nach innen analysiert und verarbeitet. Ne? Das ist ja ganz klar. Das ist auch völlig in Ordnung. Und trotzdem ist ja diese Drucksituation bei weitem nicht so groß wie an anderen Standorten.
Das
ne?
stimmt. Also, Also die Spieler, wenn man da den einen oder anderen Leitstorch auch mal inoffiziell mit dem spricht, die sagen natürlich auch, natürlich ist man die Woche über mit der Thematik beschäftigt. Das berührt ja auch eigene Interessen. Ne? Also sportlich natürlich, Bundesliga zu spielen, ist natürlich für jeden Profi das Größte im Fußball. Zugleich wird das Gehaltskonto noch ein bisschen aufgestockt irgendwo. Das ist auch kein sicherlich unangenehmer Nebeneffekt. Aber das Entscheidende ist, und da weisen auch immer alle drauf hin, spätestens jetzt so beim Gastspiel in Wiesbaden am kommenden Sonntag, wenn man dann im Mannschaftshotel ist, und man abgeschirmt ist von irgendwelchen äußeren Einflüssen, spätestens dann kehrt Ruhe ein und die Fokussierung auf das, was stattfindet, und das ist ein Fußballspiel. Da gibt's 3 Punkte, die wären sehr erstrebenswert jetzt zu holen, aber nicht mehr. Und dafür sind dann auch eben Routiniers wie Louis Holtby stehen da in der Verantwortung, und er weiß, dass er in der Verantwortung steht, hat sich selbst verbal bereits in die Verantwortung genommen und wird das auch weiterhin tun, um die ganze Situation mal ein bisschen runterzubrechen auf Normalniveau. Was dann irgendwann, wenn es dann tatsächlich funktionieren sollte, passiert, das ist ja, steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
Ja.
Na, und was du erzählst, dass die meisten Sympathisanten von Holstein, ich will sie mal so benennen, dass die den Ball flach halten, auch nach 6 Siegen ohne Gegentor am Stück, das ist sehr, sehr lobenswert und hat natürlich auch die Grundlage darin, dass man eben 2018 und 2021 erfahren kann, was passieren kann und wie schnell das geht und wo man dann in dem Moment gar nicht denkt. Nochmal, es sind jetzt noch 3 Spiele zu spielen und wir werden absonderliche Dinge passieren. Holstein kann alles, hat alles weiter in eigener Hand. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist am 31. Spieltag auch eine schöne Geschichte, dass man das konstatieren darf. Alles weiter in eigener Hand. 4 Punkte aus den beiden nächsten Spielen, das wissen alle Beteiligten bei Deutschland, da muss sich gar keiner was vormachen. Egal, ob jetzt am vergangenen Wochenende durch den Ausrutscher von Düsseldorf, wenn man das denn als Ausrutscher bezeichnen soll, ein 1:1 auf Schalke. Egal, was Düsseldorf macht, als direkter Verfolger. 4 Punkte aus den beiden nächsten Spielen und das Thema ist durch. Dass man jetzt mit einem Heimsieg gegen Kaiserslautern, wenn der denn erfolgt wäre, was ja nicht ging aufgrund des Funkelsphänomens, wir haben es ja nun mehrfach jetzt klar gemacht, da muss ja auch keiner mehr nachkarten, dass da noch eine wesentlich günstigere Konstellation entstanden wäre, ich will es gar nicht aussprechen, was dann bei einem Sieg in Wiesbaden drin gewesen wäre, das schieben wir jetzt mal an die Seite, 4 Punkte, dann braucht Holstein auf niemanden zu gucken und auch nicht auf den Freitagabend, wenn Düsseldorf zu Hause gegen Nürnberg spielt. Und der HSV dann Interesse halber auch zu Hause gegen St. Pauli.
Das wird ein sehr interessanter Freitagabend.
Das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich da irgendwo das vielleicht fernsehtechnisch reinzuziehen. Entweder zu Hause, wenn man Sky-Anschluss hat oder in der Kneipe oder bei Freunden oder was auch immer. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante frühabendliche Konstellation, wo man hinterher auch gemütlich beieinander sitzen kann und vielleicht das ein oder andere nochmal ausdiskutieren kann.
Aber das ist auch so ein bisschen das, woran man dann doch merkt, dass so das bisschen Euphorie, ein bisschen Kribbeln und so kommt, dass so nach dem Holstein-Spiel am Sonnabend eine sehr, sehr oft gestellte Frage war, und heute Abend Düsseldorf gucken?
Ja, klar.
Das heißt immer, ne, vorher ist ja sonst ist ja so ja, Holstein-Spiel gucken und dann guckt man abends vielleicht irgendwie Sportschau und keine Ahnung, macht nochmal was mit der Familie oder wie auch immer. Und dann guckt man mal, wie die anderen gespielt haben irgendwann so. Und jetzt ist es dann doch, ja, man verfolgt diese Spiele dann halt doch aus Interesse, ne?
Ist doch gar keine
Frage. Zu gucken und da ein bisschen im Kopf hin und her zu rechnen und zu überlegen. Und dann ja noch das Spiel auf Schalke ja auch mit super brisanter Schlussphase, sehr spannend mit diesem Elfmeter und oder nicht gegebenen Elfmeter am Ende. Also das wird jetzt schon, jetzt merkt man schon, es geht Richtung Ziellinie, ne? Und dann.
Ist so. Und das, wie gesagt, das haben wir auch schon vor 8 Wochen erzählt. Die Endphase einer Saison, egal ob es um den Klassenerhalt geht, da ist es natürlich, wie gesagt, noch eine andere gefühlsmäßige Situation als auch um den Aufstieg. Da passieren seltsamste Dinge. Da muss man sich einfach mit vertraut machen. Und Holstein ist wirklich klug beraten, dass nicht nur verbal zum Besten zu geben, dass man nur auf sich selber schaut, sondern das auch tatsächlich bis ins Mark zu verinnerlichen, gerade in der, nicht immer schon, die ganze Saison über, aber in dieser Phase nochmal verstärkt, weil nochmal, bei 4 Punkten ist alles egal. Dann darf Kiel feiern irgendwo. Ja. Ne? Das ist einfach so. Aber selbst wenn das nicht passiert, ist auch noch nichts erledigt. Das 5 Punkte Vorsprung sind schon 3 Spieltage vor Schluss schon ein gutes Polster. Deshalb ergeben sich da 1000 Möglichkeiten, über die wir gar nicht weiter diskutieren wollen, weil diese Hin- und Her-Rechnerei, wir machen jetzt Trainersprech und Spielersprech, wir schauen nur auf uns. Also, und da wir ja Holstein sind jetzt mittlerweile, schon seit Wochen, ne, wenn man vorher auch noch mit dem Begriff gefremdelt hat, wir, aber jetzt sind wir das natürlich 100%ig, also schauen wir nur auf uns. Und wir dürfen natürlich als Ergänzungsspieler in An- und Abführungszeichen Freitagabend dann natürlich auch gerne auf die anderen Plätze schauen. Ne? Aber absolut. Interessieren tut das nicht. Wir schauen nur auf uns und wir müssen 4 Punkte holen und aus den beiden nächsten Spielen und alles ist Chico. Or what? Ja, so.
Um das von vorhin nochmal aufzugreifen, du hast ja die angeschlagenen Spieler angesprochen. Luis Holtby kehrt natürlich zurück, der war ja nicht angeschlagen, sondern gelb-rot gesperrt. Das muss man nochmal sagen und wir haben ja auch gehört und gesagt, wie wichtig das ist.
Ja.
Der auch alleine mit seiner Erstliga-Erfahrung und der hat ja in seiner Karriere so viel erlebt, auch in Tottenham und so, dem machst du so leicht nichts vor.
So ist es.
Und das lebt der eben auch vor, ne? Und bringt das auch in die Mannschaft, in die Kabine rein. Wer allerdings arg auf der Kippe steht, das muss man auch dazu sagen, ist da tatsächlich Steven Skripski.
Nee, der steht nicht auf der Kippe, der spielt.
Wird nicht spielen.
Also wird nicht spielen, ja. Einen leichten Muskelfaserriss. Oberschenkel und da wäre jedes Risiko komplett fehl am Platze, weil es kommen ja noch Spiele und vielleicht kommt es da auf ihn nochmal drauf an. Da würde ich jetzt also auch alles dafür tun, dass er diese Woche jetzt oder dieses Spiel aussetzen kann. Das Personal ist jetzt genügend da, wenn Philipp Sander und Timo Becker dann tatsächlich einsatzbereit wären, aber selbst wenn nicht, dann wäre es auch egal, das müssen die anderen jetzt die Kastanien aus dem Feuer holen und so bedrohlich die Lage für den Gastgeber Wien-Wiesbaden ist im Abstiegskampf, die stehen ja auch mit dem Rücken zur Wand, haben jetzt noch ihren Trainer entlassen als letzten Rettungsanker und Notnagel. Das ist ja aber jetzt auch keine Mannschaft, die man grundsätzlich irgendwie als unschlagbar bezeichnen möchte.
Die längste Sieglosserie der zweiten Liga aktuell, 7 Punkte, 7 Punkte, 7 Spiele nicht gewonnen.
Ja.
Aber am Ende, wenn der Ball rollt, zählt das alles nichts. Ne?
So, genau so ist es. Ne? Und haben jetzt auch gegen Fürth, glaube ich, war es, ja. 2-0 geführt gegen Fürth.
Ja.
Und am Ende dann
wildes Spiel.
Wildes Spiel, 2-4 verloren, glaube ich.
3-5.
3-5 verloren, ja. Richtig, so war's.
11 Metern und
ja, genau.
Ausgleich, dann also, doch wieder zurück.
Also man sieht halt, nochmal, Crunch-Time, da ist alles reine Nervensache. Aber ich weiß, dass ich habe das im Gefühl, dass Luis Holtby den Taktstock am Sonntag schwingen wird. Weißt du auch warum?
Na?
Weil er ist ja nun smarte 33 Jahre jung, ne? Aber der ist in seiner langen, langen Karriere mit 200 Bundesligaspielen und so weiter noch nie aufgestiegen. Noch nie. So, nun kommst du.
Tja, du.
Das geht doch gar nicht anders, oder?
Muss. Das ist ja quasi das Funkelpendant.
Das ist dann das. Na, wie Holtby-Phänomen passt ja nicht irgendwie. Funkel-Phänomen, das ja, wir lassen uns noch was einfallen.
Ja, da müssen wir noch eine Alliteration finden.
So sieht's aus.
Für dieses Gedöns.
Genau.
da gucken wir mal. Ganz genau. Ja, du hast angesprochen. Das bleibt uns nichts weiter übrig eigentlich, als uns das anzugucken, zu schauen, wie es funktioniert, dass es zum Beispiel ohne Skripski ja funktionieren kann. Haben ja zahlreiche Spiele diese Saison gezeigt. Also ist jetzt auch nichts, wo man die allzu tiefe Sorgenfalten dann auf dem Gesicht haben muss, wenn eben die anderen dann zurückkehren. Jetzt gegen Kaiserslautern ja auch. Also das Tor zum Beispiel von Alexander Bernhardsson, ein langer Ball von Philipp Sander, der kann die Pässe dann auch so spielen, wie Holtby sie ja auch hervorragend spielen kann. Die Ketten da zerschnitten mit einem langen Ball. Bernhardsson bleibt super stabil im Zweikampf, lässt sich nicht fallen.
Das war großes Kino. Schudo
Machino später nicht so glücklich Schudo war.
Schudo wäre auch schön, wenn er dann mal wieder ein bisschen Spannung beim Schießen hätte oder sowas. Ja, das wäre schon ganz gut.
Das war ja auch verhindert von Kollegen Kral, diese hervorragende Kombination an deren Ende der Kopfball von Vita Abstand.
Ja.
wo es wirklich aufgeblitzt ist, ja auch ohne diese ganzen Stammspieler, dass die Mannschaft trotzdem in der Lage ist, Kombinationsfußball zu spielen. Und das Ding hätte ja einfach alleine von der Kombination her, was ja so komprimiertes Tiki-Taka war da, mit Doppelpass und dann im Kopfball am Ende, hätte ein Tor verdient gehabt, aber
ich denke auch, dass das Fiete Arp gute Aussichten hat, den Skibski-Part auszufüllen. Das heißt also, so als Freischwebender hinter den beiden Spitzen, oder vielleicht spielt Cheftrainer Marcel Rapp auch mit drei Spitzen spielen. Das wird man dann sehen, wie die strategische Ausrichtung ist. Aber das wäre denkbar, dass Fiete Arp da auf die verkappte Zehnerposition rückt oder falscher Neuner oder was man dazu auch immer sagen möchte. Und ich glaube, diese Position kann er ausüben.
Ja.
Wenn dann, wie bei anderen jungen Spielern auch, entsprechende Eckpfeiler rechts und links in den Rasen reingeflockt sind. Ich nochmal, Louis Holtby, Philipp Sander, Timo Becker, an denen man sich immer wieder aufrichten kann, die vorweg marschieren und die, also für Timo Becker, das ist der ist so heiß wie Frittenfett, also dem muss man ja quasi schon mit einer kalten Dusche überstrahlen, damit das nicht hier wegbrennt irgendwo, ne? Also ich bin da verhalten optimistisch, sagen wir mal so, ne? dass das Gefüge funktionieren kann und auch funktionieren wird.
Ja.
Und was dann letztendlich auf dem Platz passiert, das hängt von so vielen Faktoren ab. Wir haben es angesprochen. Schiedsrichterentscheidung, der bombenlange Keeper Stritzel da von Wiesbaden, hat er wieder einen Sahnetag, wie er schon so oft in dieser Saison gehabt hat. Dann haben sie Pretajic vorne, so ein Büffel da von ein gefühlt 2,10 Meter oder sowas in der Sturmspitze da. Sind viele Sachen, muss man einfach abwarten und Daumen drücken und einfach vertrauen, dass Holstein in dieser Saison schon so viele personelle Rückschläge weggesteckt hat, nach Niederlagen wiedergekommen ist, und St. Pauli hat es vorgemacht, die haben sogar zweimal am Stück verloren und stehen jetzt wieder an der Tabellenspitze, haben Holstein abgelöst und können, wie gesagt, am Freitagabend den Aufstieg im Feindesland, im Volkspark perfekt machen. Also alles ist möglich, Holstein hat alles selbst in der Hand. Viel mehr geht zu dem Saisonzeitpunkt eigentlich gar nicht.
Absolut. Jetzt hast du so viel davon gesprochen, dass wir Holstein sind, also wir Störche klar, sind, Logo. Dass ich jetzt einen Frosch im Hals habe. Wie so ein richtiger Storch das hat. So kommt das nämlich.
Ja, das ist das.
Und sich zu viel identifiziert.
Ja. Naja, wir bemühen uns, das ist ja nur verbal, wir bemühen uns ja immer noch eine gewisse Distanz zu halten. Ne? Also das ist ja auch klar, was soll man, zu viel Enthusiasmus bringt auch nichts. Ne? Das merkt man auch, wenn man auf der Tribüne sitzt unter den Kieler Reportern. Da ist also immer nur, wenn ein Tor fällt, ist immer nur, wer hat's geschossen? Aha, okay. Also kein Jubel oder keine Euphorie oder sowas, ne? Das ist Business as usual.
Ja,
das ist das dritte Mal seit 2017, dass wir in der Endabrechnung mit vorne dabei sind. Das gerät auch ein bisschen zur Routine.
Das lasse ich mal so stehen. Ob das jetzt Routine ist oder norddeutsche Unterkühltheit oder wie auch immer.
Nichts dergleichen.
Nein.
Der Baldrian steht parat, ne? Also da kannst du dich aber drauf verlassen. Wir freuen uns natürlich alle, das ist ja völlig klar.
Aber es ist dann auch trotzdem belastend für
Freude,
einen.
Freude.
Ja, aber man macht ja trotzdem was mit, muss man sagen. So als eingefleischter Anhänger, wenn man dann sowas anguckt, es war bisher, wie gesagt, ist alles gut, ne? Niederlage ist nicht alles schlecht und Sieg ist nicht alles gut und so weiter, aber man macht was mit, und wenn es dann jetzt in die letzten Spieltage geht und man weiß um die Relegationsvergangenheit
und
so weiter,
ja,
dann wird's kribbelig und dann geht das auf den Kreislauf.
Ja.
Und dann kann man sagen, dass, wenn man jahrelang sowas mitmacht, jetzt dann das dritte Mal kurz davor und mit Vorsprung, und dann schlaucht das. Deswegen, man sagt ja auch, Holstein-Jahre sind, ne, also so wie Hunde-Jahre, Holstein-Jahre, es ist in Wahrheit 7.
Ja? Ich mache das übrigens 35 Jahre.
7 einem Sinn.
Naja, wollen wir
7 Jahre, das war 2017 der Aufstieg, 2024, 7 Jahre später, also 49 in Wahrheit.
Ja.
Und jetzt geht's los.
Ja, aber nochmal, jetzt ist es am Sonntag, also wir vertrauen einfach mal der Qualität der Mannschaft, des Kaders, dass sie in Wiesbaden zumindest nicht chancenlos sind, davon gehe ich jetzt einfach mal stumpf aus. Ja. Und wer glaubt, dass das schon spannend wird, ne? was auch immer noch passieren kann am Freitagabend. Wir haben es jetzt dreimal angesprochen, weil Düsseldorf ja theoretisch auch zu Hause gegen Nürnberg verlieren kann. Kann sich jeder die Tabelle angucken und selbst ausrechnen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alles normal in An- und Abführungszeichen läuft, dass Düsseldorf zu Hause gewinnt oder unentschieden spielt zumindest. Wer glaubt, dass das dann in Wiesbaden spannend wird, der sollte sich doch noch einem kardiologischen Check unterziehen in der Woche da darauf, wenn dann samstagsabends um 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf kommt und da es dann möglicherweise richtig um die Wurst geht, ja, um die sportliche. Ich glaube, das ist dann so eine Melange an so einem schönen Samstagabend unter Flutlicht, ausverkaufte Hütte. Da kannst dem einen oder anderen tatsächlich mal irgendwie ein bisschen schwindelig werden vor Aufregung. Also
da ist ja ganz gut, dass für viele der Freitag ein Brückentag ist und sich schon mal ein bisschen vorbereiten kann nach Himmelfahrt.
Aber not too much.
Ja, ja, also Himmelfahrt und dann Brückentag, ausruhen, ja, ja, ausruhen, Anlauf nehmen für Sonnabend.
So geht's.
So war es gemeint.
So geht's. Ja. Also da sollte jeder seine eigenen Kräfte gut einschätzen
das
können,
ist,
weil
das ist richtig.
So ein Samstagabend, der, ja, also der hat es dann schon mal in sich.
Und wenn ihr eine kräftige Pumpe habt, aber noch keine Karte fürs Holstein-Spiel gegen Düsseldorf, bei uns 2 Karten zu gewinnen. Einmal reinklicken auf Karten Online. Es gibt 2 Karten für das längst ausverkaufte Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, wo ja mittlerweile auf dem Schwarzmarkt Preise Richtung 300 Euro für die Karten
immer
aufgerufen
noch
werden.
Noch nicht mehr?
Nee, noch nicht mehr. Mhm. Hat sich auch da langsam noch angependelt. Es kommt. Mhm. Ich glaube auch. Mhm. Nächste Woche geht es nochmal hoch. Aber bei uns gewinnen und mit dabei sein.
Schön,
K-Block.
Schöne Möglichkeit.
Genau.
Mhm.
Für das Schlagerspiel.
Ja.
Das echte. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir gucken uns das an, wie die Ausgangslage sich verändert hat oder auch nicht. Oder wie auch immer, wie es dann da reingeht. Jetzt am Sonntag, aufgepasst, Sonntag, viele Samstagsspiele gewesen, jetzt wieder Sonntag, mhm, 13:30 in der Brita Arena, mhm, in Wiesbaden. Wir sind dabei, Live-Ticker, Spielbericht, alles Standard und alles, was wichtig ist. Und falls was passiert, sind wir ganz dicht dran. Wir werden das sehen. Ne?
So sieht's aus. 4 Punkte, ne?
4 Punkte.
Aus 2 Spielen. Dann wissen wir, wo Bartels den Most holt, auch wenn Finn nicht mehr mitspielt.
Dann wird er den Most holen für heute.
Ja, das glaube ich auch.
Eigenhändig.
Oder vielleicht seinen eigenen Gin, ne?
Möglich.
Das könnte natürlich auch sein.
Wird er dann mitbringen.
Also eine kleine Pfütze, weil die Spieler trinken ja in aller Regel nicht.
Nein.
Alkohol.
Nein.
Pfui.
Na gut, bevor wir uns jetzt hier um Storchen, Kopf und Kragen reden.
Ja.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Wir bleiben gespannt.
Mhm.
Kribbelig. Bis Sonntag. Dann schauen wir uns das an. Dann wissen wir, wie Düsseldorf gespielt hat. Wissen, ob St. Pauli in Volkspark aufgestiegen ist. Unfassbar.
Ja, das ist wirklich. So macht Fußball dann auch Spaß, ne? Das muss man ja wirklich sagen, ne?
So
das ist
aus.
Die zweite Liga at its best, ne? Mit allem drum und dran. Auch im Tabellenkeller sieht's auch nicht viel unspannender aus. Ganz im Gegenteil. Das ist dann ein schönes, aus neutraler Sicht, ein spannendes und schönes Saisonende, was da ins Haus steht.
Absolut.
Da freut sich der Mensch, der nicht in der zweiten Liga beheimatet ist, ja, als Anhänger.
Ja, ja. Als neutraler Beobachter.
Als neutraler Beobachter.
Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Ich finde, neutraler Beobachter ist gar nicht möglich. Ganz ehrlich, das gibt es für mich nicht,
nee,
im Fußball. Wenn du ein Spiel guckst, du hast immer entweder für einzelne Leute oder für Vereine oder für Städte oder keine Ahnung was Sympathien. Aber das würde jetzt zu weit führen. Für uns Störche mit Frosch im Hals.
Also ich habe jetzt am Freitag zum Beispiel große Sympathien für Nürnberg. Das mochte ich immer gern.
Ja, das ist eine schöne Stadt. Sehr, sehr schön da. Genau. Also, wir gucken uns das an. Guckt euch das da an bei schönem Wetter. Vielleicht da irgendwo draußen in den verschiedenen Biergärten der Stadt und Umgebung. Vielleicht gibt's da ja was zu gucken. Freitag und natürlich auch Sonntag. Oder ansonsten natürlich bei uns im Ticker und mit Nachberichterstattung und so weiter. Und dann schnacken wir nächste Woche mal, wie es denn aussieht.
Genau, was, ja, machen wir.
Viel Spaß dabei, schönes Wochenende, kommt gut durch, bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüss.